Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon Henry Bernhardt. Im Deutschlandfunk Denkfabrik Themenjahr Wehrhafte Demokratie spreche ich mit einem, zu dessen Jobbeschreibung es gehört, die Demokratie zu schützen. Darüber, ob das gelingen kann und darüber, wo seine Möglichkeiten enden. Stefan Kramer ist Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes. Er hat sein Amt 2015 angetreten, nachdem es 3 Jahre lang vakant gewesen war. Seine Vorgänger hatten massiv versagt. Rechtsextreme Strukturen in Thüringen wurden über V-Männer mit Steuergeldern finanziert. Der rechtsterroristische NSU konnte unbemerkt durch den Verfassungsschutz entstehen und agieren. Wir wollen jetzt nicht über die Aufarbeitung dieses Versagens sprechen, sondern darüber, wie der Verfassungsschutz sich den heutigen Anfeindungen gegen die Demokratie stellt. Herr Kramer, Sie haben in Berlin, als Sie noch Generalsekretär des Zentralrats der Juden waren, mal jemanden, der Sie bedroht hat, Ihre Pistole gezeigt. Sind Sie also auch persönlich ein wehrhafter Demokrat?
Also ich muss es sein, weil ich natürlich nicht nur in meiner früheren Funktion, sondern auch in der jetzigen durchaus aggressiven, körperlich auch aggressiven Anfeindungen ausgesetzt bin. Die große Mehrzahl sind nur verbale, aber durchaus auch mit Hass und Hetze durchsetzte Angriffe. Korrektur vielleicht in Berlin. Ich habe die Pistole im Halfter gehabt und gezeigt, was mir dann schon eine Anzeige wegen Bedrohung eingebracht hat. Aber zum Glück ist die Sache dann eingestellt worden. Ja, ich glaube, das sind so Momente, auf die ist man weder stolz noch freut man sich darüber. Die bleiben einem in Erinnerung, im Gedächtnis. Ich selber habe meinen Schutzengel, glaube ich, schon oft genug herausgefordert und man weiß eben nicht, wann es dann vielleicht irgendwann doch mal daneben geht.
Wir sind ja, soviel ich weiß, das einzige Land, demokratische Land, das so einen Verfassungsschutz hat. Ist das immer noch sinnvoll, dass wir so eine Institution haben?
Ich denke schon, wir leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer offenen Gesellschaft und Verfassung. Allerdings nicht alleine. Und das ist ein Problem, weil manche innerhalb des Verfassungsschutzes verstehen nicht, dass wir mit Zivilgesellschaft, mit anderen Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten. Dass es hier nicht eine Organisationsshow ist, sondern dass es eine Teamarbeit ist. Und leider auch in der Zivilgesellschaft das Misstrauen in Sicherheitsbehörden und vor allem auch den Verfassungsschutz sehr groß ist. Nun weiß ich natürlich, dass wir auch eine ganze Menge Skandale, um nicht zu sagen fürchterliche Unglücke produziert haben. Zuletzt NSU, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber ich sage immer, wir müssen besser werden, aber abzuschaffen. Ich sage immer, ja, kann man machen, aber dann bitte, wer kümmert sich um die Aufgaben? Und da habe ich bis jetzt noch keine schlüssige Antwort drauf bekommen.
Ist der Verfassungsschutz überhaupt geeignet, die Verfassung und damit auch die Demokratie zu schützen? Macht er die Demokratie wehrhafter? Die Partei, zu der Bodo Ramelow gehört, der Sie ja ins Amt geholt hat, die Linke, würde den Verfassungsschutz am liebsten abschaffen. Die AfD auch. Sie nennt ihn einen Konkurrenzschutz für die Altparteien. Auch Teile der Grünen und auch der Sozialdemokraten fremdeln mit dem Verfassungsschutz. Und gerade die Linken wollen die Überwachung von Verfassungsfeinden lieber der Zivilgesellschaft übertragen. Können Sie mit dieser Idee irgendwas anfangen?
Also grundsätzlich erfreut mich, dass quer durch alle Parteien wir nicht nur Fürsprecher haben. Das bedeutet, dass wir im Gegensatz zu manchen Vorwürfen, die wir immer wieder bekommen, eben kein Parteiklüngelverein sind oder kein Kettenhund für irgendeine Partei, sondern dass wir es allen nicht unbedingt immer nur recht machen. Ich glaube, wir leisten unseren Beitrag. Ich habe aber auch kein Problem damit, progressiv darüber zu diskutieren, wie man nach so vielen Jahren Sicherheitsarchitektur in der Bundesrepublik Deutschland, die teilweise auch noch so ein bisschen, ich würde fast sagen, im Mittelalter zurückgeblieben ist, da müsste einiges neu aufgestellt werden. Ich habe überhaupt kein Problem damit, grundsätzlich über Reformen nachzudenken, Dinge besser zu machen. Aber die bloße, echauffierende, immer wieder auftauchende, allmontägliche Tirade, man möge uns abschaffen, weil wir unfähig seien, die greift zu kurz und die kommt in der Regel von denjenigen, denen wir als Verfassungsschutz auch genügend Ärger machen, weil sie selber nämlich immer wieder in Konflikt mit unserer Verfassung kommen. Und ich hätte durchaus eine Liste vorzulegen, wo ich sage, hier sind uns so viele Handbremsen angelegt, dass wir teilweise unsere Arbeit gar nicht machen können.
Wo sind die Handbremsen? Wer bremst da?
Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie teilweise Personalpolitik in den letzten Jahren betrieben worden ist. Ich bin 2015 ins Amt gekommen. Es gab viel Geschrei, Nicht-Jurist. Im Übrigen sage ich nur, die vielen Volljuristen, die in den Jahren zuvor einschließlich Herrn Röver das Amt geführt haben, waren jetzt auch nicht gerade ein Garant für Qualität. Ich will damit aber sagen, dass man sehr genau schauen muss, wen hole ich mir eigentlich in ein so vertrauensvolles Amt? Was sind das für Menschen? Wie sind die in ihrer Einstellung zur Verfassung, zum Grundgesetz aufgestellt? Sind sie fachlich geeignet, sich mit den Themen auseinanderzusetzen? Ja, Juristinnen und Juristen sind ganz wichtig in dem Bereich. Aber um eben Analysen und Bewertungen vorzunehmen, gerade über gesellschaftliche Zustände, würde es extrem hilfreich sein, wenn man eben nicht nur Juristen, sondern Gesellschaftswissenschaftler, Politikwissenschaftler, Religionswissenschaftler zur Verfügung hat. Ich bringe ja mein Auto auch nicht zum Friseur, um es reparieren zu lassen. Leider auch in meinem eigenen Innenministerium herrscht so die Vorstellung vor, wenn wir Volljuristen einstellen, dann ist eigentlich alles sicher. Ja, kann sein, aber es löst nicht unbedingt die aktuellen Probleme, die wir haben.
Kurz vor Weihnachten 2022 haben Sie den Verfassungsschutzbericht 2020 vorgelegt. Für viele Kritiker deutlich zu spät. Kann denn der Verfassungsschutz überhaupt Frühwarnsystem sein, wenn er 2 bis 3 Jahre nach dem Geschehen mit Berichten über Dinge daherkommt, die für fast alle doch öffentlich sichtbar waren?
Völlig unbestritten. Ich habe selber sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ich das für zu spät halte. Wer uns allerdings vorwirft, dass wir kein Frühwarnsystem sind, der verschweigt eigentlich, dass wir gerade seitdem auch ich dieses Amt übernommen habe, in der Öffentlichkeit wesentlich präsenter sind, was unsere Einschätzung gesellschaftlicher Entwicklungen und Gefährdungen auch angeht. Ich will damit überhaupt nicht beschönigen, dass es mir deutlich zu spät ist, aber mir ist wichtiger, dass sich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die aktuellen Sicherheitsprobleme kümmern und erst in zweiter Linie dann um einen solchen Bericht. Mir wäre es insgesamt lieber, wir würden mäßig mehr Personal bekommen. Ich habe mal etwas ketzerisch gesagt, mir würde auch die Hälfte des Personals ausreichen, wenn die Ausbildung einfach so breit gefächert wäre, dass wir in der Lage wären, unsere Dinge noch effizienter zu machen.
Sie kennen ja Hans-Georg Maaßen, den früheren Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, aus Ihrer Amtszeit. 2021 haben Sie ihm dann vorgeworfen, dass er klassische antisemitische Stereotype und doppeldeutige Begriffe verwende. Ein langjähriger Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, einer Ihrer Vorgänger, war schon Querdenker, als an die heutigen Demonstrationen noch lange nicht zu denken war. Was sagt uns das überhaupt über das System Verfassungsschutz, wenn immer mal wieder dessen oberster Chef nicht über jeden Verdacht erhaben, sondern eher für jeden Verdacht zu haben ist?
Schönes Wortspiel. Erstens Augen auf bei der Personalwahl. Dann ist es nicht nur damit getan, eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen und zu schauen, ob jemand mal einen vielleicht zwielichtigen Twitter oder sonstigen Kommentar abgesetzt hat, sondern es geht darum, die Menschen wirklich auf ihre Eignung zu prüfen. Und wie wir eben wieder mal gesehen haben, reicht ein zweites Staatsexamen vielleicht sogar mit Prädikat nicht aus, um Garant dafür zu sein, dass eine solche Person tatsächlich auf dem Boden der Verfassung steht und nicht einfach nur, ich sag's mal etwas platt, zu schauen, wer nicht bei 3 auf den Bäumen ist, um dann einen möglichen Kandidaten oder Kandidatin zu haben.
Die nächste Landtagswahl in Thüringen ist ja vermutlich 2024. Möglicherweise wird die AfD dann stärkste Partei werden. Sie könnte sogar bei einer bestimmten Konstellation ein Drittel der Sitze erringen. Damit wären Verfassungsänderungen oder auch die Besetzung parlamentarischer Kommissionen, die gerade auch ihre Arbeit kontrollieren soll, ohne die AfD gar nicht mehr möglich. Wäre das eine Gefährdung für die Demokratie, eine konkrete Gefährdung?
Ich möchte mir dieses Szenario nicht zu Ende ausmalen, weil in der Tat, wir führen die AfD aus guten Gründen belegbar seit den letzten 2 Jahren als erwiesen rechtsextremistisch. Und wenn eine solche Partei ein solches Votum erlangt, dann ist das in der Tat aus meiner Sicht eigentlich schon über die rote Linie hinaus, die das Bundesverfassungsgericht in der Frage Gefährdung, aktuelle Gefährdung, des Staates der Demokratie im Verfahren gegen die NPD, im zweiten Verfahren, beschrieben hat. Das Bundesverfassungsgericht hat es aber aus meiner Sicht leider unterlassen, quasi genaue Marker zu setzen, wann denn jetzt nun eine verfassungsrelevante Gefährdung eingetreten ist. Ich sage heute immer scherzhaft, ist die eingetreten, wenn die Partei solche Stimmen erlangt? Ist sie vielleicht eingetreten, wenn Herr Höcke erwartungsgemäß dann vielleicht zum Ministerpräsidenten eingeschworen wird? Das alles erscheint mir doch alles sehr theoretisch, aber in der Praxis bedeutet es natürlich, angenommen, das von Ihnen geschilderte Wahlergebnis, was durchaus nach heutiger Sicht als realistisch anzusehen ist, geschieht, dann würde ein solches Verbotsverfahren, wenn es denn dann überhaupt noch zeitlich gemäß passieren würde, immerhin eine Partei aus dem Rennen nehmen müssen, die dann möglicherweise 1/3 oder sogar mehr der Wählerschaft auf sich vereinigen konnte. Das führt nicht unbedingt dazu, dass das Vertrauen in die Demokratie, das ohnehin beschädigt ist, nicht nur in Thüringen, sondern in der ganzen Bundesrepublik, dann ist das, wie ich finde, eine hochproblematische Situation. Und ich würde mir wünschen, dass das Bundesverfassungsgericht entweder das alles nochmal konkretisiert, beziehungsweise vielleicht sogar überlegt, ob man nicht doch schon etwas früher einschreiten muss, weil wenn bereits solche Mehrheiten im Parlament gewählt worden sind und vorhanden sind, ich glaube, dann ist es eigentlich schon zu spät für unsere Demokratie. Und ich glaube, die Reden von Herrn Goebbels muss ich hier nicht wiederholen, der darauf hingewiesen hat, dass es ein Witz der Demokratie sei, den eigenen Feinden die Waffen in die Hand zu geben. Wir haben daraus gelernt, es gibt eine wehrhafte Demokratie, dazu gehört der Verfassungsschutz und wir machen unsere Arbeit.
Sie haben ja vor knapp 10 Jahren, damals waren Sie Generalsekretär des Zentralrats der Juden, sich eben mit diesem Zentralrat überworfen, weil Sie gegen ein NPD-Verbotsverfahren waren. Das sehen Sie offensichtlich jetzt bei der AfD anders.
Ich glaube, das muss man voneinander trennen. Das, was wir heute gegen die AfD gesammelt haben, ist zumindest keine Entlastung erkennbar. Der Weg geht also weiter in die Richtung des Extremismus, aber das wird dann in weiteren Prüfbelegen und Ergebnissen sicherlich auch von uns in Richtung Parlament und Regierung vorgelegt. Die Regierung muss dann am Ende entscheiden, ob sie ein Verbotsverfahren für richtig, für erstrebenswert und vor allen Dingen auch für durchsetzbar hält. Das tut dieser Demokratie nicht gut, wenn man solche Verfahren dann einfach nur durchführt, um sie durchzuführen, ohne sich sozusagen politisch auch auseinanderzusetzen mit einer solchen Partei, weil ich glaube, diese ganzen Verbote, diese ganzen Beobachtungen sind im Grunde genommen nur der Versuch, kosmetisch an den Symptomen herumzudoktern, sondern jetzt als überzeugter Demokrat stehe ich dafür ein und bin ich da fest von überzeugt, dass wenn der Verfassungsschutz erstmal Hand anlegen muss, es eigentlich schon viel zu spät ist. Im Grunde muss es die Gesellschaft, muss es die Demokratie, muss es die Demokratinnen und Demokraten übernehmen, zu entscheiden, wer ist eigentlich für unsere Demokratie und offene Gesellschaft unterwegs. Und am Ende muss es gelingen, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen und nicht zu irgendeiner Entscheidung zu verpflichten. Und ich glaube, da haben wir in der Tat heute einigen Nachholbedarf.
Das heißt, Sie sehen die Versuche, sagen wir mal, der etablierten Parteien mit der AfD umzugehen, als nicht besonders erfolgreich an.
Das ist nicht nur meine Beurteilung, sondern das sieht man schlicht und ergreifend an den Zustimmungsraten, die weiterhin hoch sind. Das sehe ich, wenn ich im Land unterwegs bin. Anders als vielleicht andere Amtschefs sitze ich nicht nur in meinem Büro und biege die Büroklammern krumm, fülle Formulare aus, sondern ich gehe raus, ich diskutiere mit Menschen, auch um ein Stück weit ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ticken die Menschen, was treibt die Menschen um? Klar, das Wutgefühl des einzelnen Bürgers ist jetzt nicht unbedingt immer der Kompass, nach dem wir Politik ausrichten sollten, aber es macht auch keinen Sinn, solche Emotionen zu ignorieren und das vor allem fortgesetzt. Und wenn ich draußen bin, dann habe ich eben leider nicht den Eindruck, dass sich die Menschen gehört und mit ihnen diskutiert fühlen. Allein die Tatsache, wie man miteinander umgeht, miteinander spricht. Ich sage immer scherzhaft, ein Twitter-Tweet ist eben nicht ausreichend, wenn es darum geht, die Bevölkerung, die Wählerinnen und Wähler von der politischen Richtung oder Vision zu überzeugen. Es gibt viele, vor allem kommunale Politikerinnen und Politiker, gerade auch im Rahmen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die einen hervorragenden Job draußen machen. Deswegen haben sie auch das Vertrauen. Aber sobald wir schon eine Stufe höher kommen, wird es dann schon schwierig. Es gibt eine Menge auch da, die vielleicht nicht so wirklich verstanden haben, dass Politik machen heißt, sich mit den Bürgerinnen und Bürgern auseinanderzusetzen, zu diskutieren, zuzuhören und dann auch mal das eine oder andere Politische umzusetzen, was man vorher versprochen hat und nicht immer nur Entschuldigungen dafür zu finden, warum es vielleicht gerade nicht geht.
Es gibt ja den noch relativ neuen Phänomenbereich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Das heißt, unser politisches Koordinatensystem von rechts und links taugt gar nicht mehr so recht zur Bewertung von Extremismus?
Ich tue mich ohnehin schwer, schon seit vielen Jahren mit diesem klassischen Rechts-Links-Koordinatensystem umzugehen. Die Welt hat sich verändert, die Welt ist viel bunter, auch viel grauer und viel brauner vielleicht an manchen Stellen geworden, als uns das lieb ist. Althergebrachte Ideologien sind in der reinsten Form gar nicht mehr vorhanden. Ich rede dann nur von der neuen Rechten, die jetzt nach 20 Jahren auch nicht mehr so neu ist, aber die interessanterweise ganz neue Begriffe eingeführt hat, die sich dann bei näherem Hinsehen und Kratzen doch als alter Wein in neuen Schläuchen entpuppen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch wir im Verfassungsschutz, und das tun wir gerade auch, liebgewordene Traditionen selber in Frage stellen müssen, um unserer Aufgabe überhaupt noch gerecht zu werden und um wirklich tatsächliche Gefahren auch konkret zu verifizieren und auch entsprechend zu beschreiben. Die meisten derer, die da unterwegs sind, sind auch nicht wirklich ideologisch in einer der klassischen Formen des Extremismus verhaftet. Da geht es bunt durcheinander, übereinander. Wir haben da Reichsbürger dabei, Selbstverwalter. Wir haben Querdenker mit Verschwörungsfantasien dabei. Gefühlsmäßig habe ich den Eindruck, dass das Ganze sich mehr in den Bereich rechts entwickeln wird, so wie es momentan aufgestellt ist. Aber ich glaube, das wäre noch zu früh, ein allgemeines Urteil darüber zu fällen. Ja, ich glaube, auch hier müssen wir uns einfach überlegen, diese Potenziale von Widerstand gegen den Staat, gegen unsere freie, offene Gesellschaft. Aber das ist erst nur eine erste Bestandsaufnahme. Ich denke, da muss noch einiges weiter drüber nachgedacht werden, um in Zukunft ja die Bewertungsmaßstäbe des Verfassungsschutzes auch an die aktuelle Zeit und die gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen.
Ich höre auf Demonstrationen, Deutschland sei keine Demokratie, Deutschland sei ein Unrechtsstaat. Die Politverbrecher, so Zitat der Regierung, müsse man aus ihren Palästen jagen, vor Gericht stellen und nach den Prozessen richten. Wie ordnet man sowas ein?
Das ist genau unser Problem und da gibt es durchaus noch exzessivere Formulierungen, wo Hass und Hetze, Mordaufrufe und Tötungsabsichten freien Lauf gelassen wird. Wobei wir uns natürlich auch immer fragen, ist das alles nur dicke Hose oder steckt da tatsächlich auch irgendwann der Wille hinter, es umzusetzen? Wie betrachtet man das Ganze? Genau das ist unser Problem. Nur weil jemand eine populistische oder in diesen von Ihnen eben schon sehr radikalen Wörtern sich mit dem Staat auseinandersetzt, ist er oder sie noch kein Extremist. Ich sag's mal etwas platt, im Grundgesetz steht nirgendwo, dass man die Politiker, den Staat, die Institutionen lieben muss, sondern es geht darum, dass man grundsätzliche, fundamentale Dinge in einer Demokratie respektieren muss, aber man muss sie nicht lieb haben, man kann sich auch derb ausdrücken, aber das ist hier nicht die Frage, wann der Verfassungsschutz eingreift. Wenn hier ganz klar der Staat delegitimiert wird, wenn der Staat herabwürdigend zu einer Diktatur gemacht wird, dann sind das schon sehr ernstzunehmende Auseinandersetzungen, die in der Bevölkerung eben genau diesen Hass, diese Hetze weiter perpetuieren sollen, die Emotionen schüren sollen, die diejenigen, die frustriert sind über den Verwaltungsbescheid oder über die Parkknölle oder aber die politische Entscheidung, bis hin zu der Frage, sind ehemalige DDR-Bürger immer nur Bürger zweiter Klasse? Wie sieht das mit den Renten aus? Wie sieht das mit vielen anderen politischen Entscheidungen aus? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir hören dieser Tage, dass für die ukrainischen Flüchtlingskinder natürlich mehr Lehrer benötigt werden. Da werden alle Anstrengungen unternommen, was auch aus meiner Sicht völlig richtig ist. Nur wenn man dann mal die Frage stellt, wie ist das eigentlich mit unseren eigenen Kindern, die seit Jahrzehnten Probleme haben in der Durchführung des Schulunterrichts, dann kommt da relativ wenig, beziehungsweise dann heißt es immer, ja, wir arbeiten dran. Also hier die deutliche Unterscheidung, ja, wenn es plötzlich um andere geht, geht es ganz schnell, aber wenn es um uns geht, dann ist es eben nicht so schnell. Und ich könnte jetzt unzählige weitere Beispiele liefern, die einfach zu Verletzungen, zu Herabsetzungen der eigenen Bürgerinnen und Bürger geführt haben. Aber es macht sich niemand wirklich die Mühe, im persönlichen Dialog auch mit den Bürgerinnen und Bürgern das zu erklären und so überzeugend zu erklären, dass sie es auch verstehen. Wobei ich gestehen muss, mir fehlt auch viel das Verständnis für manche dieser Entscheidungen. Ich sage auch immer so ein bisschen scherzhaft, wir ernten jetzt das, was wir in den letzten 30 Jahren deutsche Einheit nicht gesät haben. Und das ist eine allgemeine Unzufriedenheit, die bei den Menschen schlicht und ergreifend dazu führt, dass man den Wut auf die Straße trägt, weil offensichtlich Leserbriefe schreiben, anrufen, zu Veranstaltungen gehen, zu fragen, zu nichts führen. Die Stimme an der Wahlurne abzugeben, hat offensichtlich auch nicht zu einem Umdenken in den anderen Parteien geführt. Also insofern überlegen sich die Menschen mehr oder weniger kreativ, was man denn tun kann, um endlich die Aufmerksamkeit der Obrigkeit zu erreichen. Und ich sag's nochmal, ein Tweet oder eine Veröffentlichung auf den sozialen Netzwerken ist ganz schön, aber sie ersetzt nicht die persönliche Diskussion und Auseinandersetzung mit den Menschen im direkten Gespräch.
Ich würde nochmal zur anderen Seite gucken. Sie beobachten ja auch linke Gruppierungen. Gerade dieser Tage gab es ja Razzien in Sachsen und Thüringen bei mutmaßlichen linken Gewalttätern. In Thüringen gab es in den letzten Jahren mehrfach schwere und brutale Überfälle auf Rechtsextreme, vermutlich durch Linksextreme. In Dresden wird seit anderthalb Jahren gegen Lina E. wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und mehreren brutalen Überfällen auf Rechtsextremisten verhandelt. Sind diese Linksextremisten nur eine Gefahr für die Rechtsextremisten oder sind sie auch eine Gefahr für die Demokratie?
Tatsache ist, die größte Bedrohung auch in Thüringen ist nach wie vor der Rechtsextremismus und vor allem die neue Rechte, nicht zuletzt auch durch die AfD im Landtag, also das Unterwandern von sozialen Räumen und auch eben der parlamentarische Arm. Aber wir erleben seit einigen Jahren auch, nicht zuletzt auch sicherlich durch Frustrationspotenzial in der Auseinandersetzung mit den Neonazis in Thüringen in den vielen Jahren, dass sich im linken parteipolitischen Spektrum und alternativen Spektrum Wut und Ärger angesammelt hat, der sich jetzt auch in radikalen politischen Äußerungen und Handlungen im Bereich des fast schon Extremismus äußert, wo ein alter Konsens beispielsweise, dass im linken politischen Milieu körperliche Gewalt gegen Personen, gegen Menschen ein Tabu war. Und der wurde immer weiter aufgeweicht. Wir stellen eben sehr deutlich fest, dass hier auch eine fundamentale, nicht nur Kritik, sondern Auseinandersetzung mit der Demokratie, mit den staatlichen Institutionen, mit den Parlamenten, aber auch insbesondere den Behörden stattfindet und im Ergebnis Anarchisten zum Beispiel sehr deutlich klar machen, dass sie jede Form von staatlicher Ordnung ablehnen. Das macht sich nicht nur Luft in Richtung Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Beamte, die sozusagen auch die ersten und sichtbarsten sind, sondern mittlerweile sogar Gewalt gegen Rettungssanitäter, gegen Feuerwehr und gegen jede Form von staatlicher Vertretung. Wir erleben also hier eine Entwicklung, die deutlich in Richtung Radikalisierung fortschreitet. Wo das endet, kann ich nicht sagen. Auch hier geht es um die Frage, wie setzt sich Politik mit den Befindlichkeiten auseinander? Man kann sicherlich in der politischen Auseinandersetzung nicht jede Form von Extremismus absolut bekämpfen. Am Ende werden es dann doch Sicherheitsbehörden sein müssen, die die schlimmsten Auswüchse hier an dieser Stelle hoffentlich so bekämpfen, dass sie erst gar nicht eintreten. Aber ich glaube, wir erleben eine verstärkte Polarisierung und Radikalisierung unserer gesamten Gesellschaft. Und ich mache auch ein Stück weit wiederum die etablierten politischen Parteien dafür verantwortlich, weil sie zumal des Öfteren immer wieder in ihrer verbalen Auseinandersetzung, wie ich finde, respektvollen Umgang miteinander vermissen lassen, um teilweise auch Medienaufmerksamkeit zu erlangen.
Nun gibt es ja auch radikalere, umwelt- und klimabewusste Gruppierungen, die nicht klassisch links sind, die aber manchmal sagen, die Demokratie ist zu langsam, unsere Probleme zu lösen. Auch ein Fall für den Verfassungsschutz?
Unsere Meinungs- und Versammlungsfreiheit gibt viel Freiräume, hart an der Grenze dessen, was man im Einzelnen vielleicht akzeptieren möchte. Das, was Sie gerade beschrieben haben, wäre noch kein Fall für den Verfassungsschutz aus meiner Sicht. Man muss sich die Fälle natürlich genau anschauen. Also für mich ist jedenfalls klar, ich liebe dann doch die Demokratie, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Aber am Ende ich mich beteiligen kann an der politischen Auseinandersetzung, wenn ich auch nicht unbedingt kriege, was ich am Ende möchte. Aber ich habe da ein besseres Gefühl bei, als wenn ich einen Staat habe, der dann alleine entscheidet, wie ich zu leben habe. Aber das überlasse ich jedem und das ist auch Teil unserer Demokratie. Wenn die einen lieber gerne eine Diktatur hätten, ist das ihr gutes Recht. Aber das heißt nicht, dass wir die dann auch umsetzen müssen.
Sie haben mir mal gesagt, es vergeht nicht ein Tag, wo ich nicht durch äußere Einflüsse immer wieder daran erinnert werde, dass ich Jude bin. Wer erinnert Sie an Ihr Jüdischsein und prägt das auch Ihr Amt?
Also zunächst einmal ist natürlich meine Religion Privatsache und als solche sehe ich sie auch, jedenfalls jetzt vor allem als Präsident des Amts für Verfassungsschutz. Das ist ein bestimmtes Werte- und Koordinatensystem, was Christen vielleicht aus ihrer Religion beziehen, was Muslime aus ihrer Religion beziehen. Und das Interessante ist, was, glaube ich, all diese Religionen dann wiederum miteinander verbindet. Und das ist eigentlich für mich die, ja, wenn Sie so wollen, die wichtigste Quintessenz auch aus meiner Jüdischkeit. Das ist die banale Feststellung, dass ich andere Leute so behandle, wie ich auch selber behandelt werden will. Und das als Kompass hilft schon mal ganz gut, auch selbst wenn man wütend ist, über manche Entscheidungen oder über manche Äußerungen von irgendwelchen Leuten drüber hinwegzusehen. Es gelingt mir nicht immer. Dazu bin ich dann auch Mensch, aber ich finde wiederum ganz sympathisch, weil wenn man alles kontrollieren könnte, wäre es, glaube ich, auch nicht schön. Das Problem ist, wir erleben gerade, dass auch während der Corona-Pandemie die Verschwörungsfantasien Hochkonjunktur gehabt haben. Viele tausend Menschen heute immer noch auch auf der Straße unterwegs sind. Und bei vielen zumindest zu hören ist, naja, vielleicht ist ja doch was dran. Und ich mache mir Sorge darum, dass das, was jetzt langsam eingeträufelt ist über die Jahre, irgendwann auf fruchtbaren Boden fallen wird. Mit anderen Worten, wir werden sicherlich in den kommenden Jahren noch mehr Antisemitismus zu sehen bekommen, weil diese Verschwörungsfantasien natürlich ein hervorragendes Gift sind, um in der Gesellschaft ja die Emotionalisierung noch weiter nach vorne zu treiben und den Gedanken, diesen Staat umstürzen zu müssen, noch weiter befördern. Also insofern ist es klar, wo das herkommt. Ich befasse mich damit im Grunde jeden Tag, aber es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen schlaflose Nächte habe.
Sagt Stefan Kramer, Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes. Wir haben darüber gesprochen, wie der Verfassungsschutz den Anfeindungen gegen die Demokratie begegnen kann und wo seine Grenzen liegen. Am Mikrofon war Henry Bernhardt.